Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und jetzt in der kommenden knappen Stunde habe ich diese Themen dabei. 200 Jahre nach dem Tod von Karl August von Hardenberg. Der schwierige Weg heute zu mehr Bürgerbeteiligung. Herausforderung Klimakatastrophe. Versagen die Sozialwissenschaften in der Empirie? Nachträglichkeit. Welche Rolle spielt in den aktuellen Krisen die eigene Vergangenheit? Und dann im Schwerpunkt heute am Ende der Sendung Kulturgut bewahren. Aber wie? Die Suche nach dem idealen Datenträger. Jetzt zuerst aber Frauen im Krieg. Das sind Frauen auf der Flucht, Frauen, die den Alltag aufrechterhalten. Oder? In der Bundeswehr gibt es längst Frauen und nicht nur in der Bundeswehr. Längst ist auch bekannt, dass Frauen auch in der NS-Zeit wesentlich mit dazu beitrugen, das Regime und den Krieg am Laufen zu halten. Und trotzdem sind Krieg und Gewalt nach wie vor stark mit Geschlechterstereotypen verbunden. Das zeigt auch der Ukraine-Krieg gerade. Frauen als Täterinnen, das ist eher fremd. Und genau darum ging es vergangenes Wochenende auf einer Tagung in Berlin. Und Isabel Fanrich Lautenschläger war dabei.
Es waren 3500 Frauen in etwa.
Die SS-Aufseherinnen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück sind zum Sinnbild weiblicher Täterschaft geworden. Das KZ war im nationalsozialistischen Deutschland der zentrale Ort, um weibliches Personal auszubilden.
Im Durchschnitt 25 bis 32 Jahre alt, normale Schulbildung, Großteil Fabrikarbeiterinnen, einige sind aber auch aus der Fürsorge gekommen.
Gleich beim ersten großen Prozess gegen das Wachpersonal des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor einem britischen Militärgericht im September 1945 erregten insbesondere die KZ-Aufseherinnen die öffentliche Aufmerksamkeit, sagt die Historikerin Simone Erpel. Sie hat zu diesem Thema ein Buch und eine Ausstellung gemacht.
Nach 1945, das sieht man ja gerade an diesen frühen Prozessen, war das einfach ein Skandal, wenn Frauen so gewalttätig geworden sind, weil das eben halt nicht in das Rollenbild gepasst hat. Dann wird das Ganze eben sexualisiert mit diesem, das kann nur sein, das kann nur eine Perverse sein, die ist deviant, um sich von diesen Frauen abzugrenzen. Die wurden dämonisiert und in die Ecke gestellt.
Anders als die ebenfalls im NS-System tätigen Krankenschwestern und Schreibkräfte, Wehrmachtshelferinnen und weiblichen Angestellten der Gestapo, berichtet Simone Erpel auf der Tagung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Die öffentliche Aufmerksamkeit für die KZ-Aufseherinnen war nur von kurzer Dauer. Erst in den 1980er Jahren habe eine breitere Aufarbeitung begonnen. Zuvor habe auch in der feministischen Forschung die Auffassung bestanden, Frauen seien im Nationalsozialismus entrechtet worden, also Opfer gewesen. Eine Wahrnehmung, die eine bestimmte Funktion erfüllt, betont die Historikerin Karen Hagemann. Sie forscht an der University of North Carolina zu Militär- und Geschlechtergeschichte.
Wenn anerkannt wird, dass auch Frauen im Nationalsozialismus zu den Täterinnen gehört haben, die den Vernichtungskrieg aktiv in der einen oder anderen Form unterstützt haben, und zwar weit über die KZ-Aufseherinnen hinaus, dann ist die Rhetorik, dass doch also in diesem Männerstaat des NS Frauen die Opfer waren, nicht länger aufrechtzuerhalten.
Die Beteiligung deutscher Frauen in der NS-Kriegswirtschaft und im Militär sei in der breiten Öffentlichkeit immer noch wenig bekannt. Dabei war mehr als eine halbe Million Frauen zunächst freiwillig in der Wehrmacht tätig. Seit 1941 wurden zudem ledige junge Frauen eingezogen, 160.000 davon als Flakhelferinnen in der Luftabwehr. Die Historikerin interessiert besonders, inwiefern Krieg und Militär Geschlechterordnungen stabilisieren oder destabilisieren. Umgekehrt würden sich die Vorstellungen von Geschlecht auf die Organisation und Kultur von Krieg und Militär auswirken.
Militär und Krieg stabilisieren und kreieren Geschlechterhierarchien. Und vice versa, Geschlecht schafft als Differenzkategorie Hierarchien. Das heißt, Militär und Krieg sind ganz entscheidende Institutionen, um Geschlechterordnung und Systeme in Gesellschaften, in Kriegs- wie in Friedenszeiten herzustellen. Deshalb ist auch der Kampfeinsatz als große Markierung von Geschlechterdifferenzen nach wie vor in vielen Ländern so umstritten. Und deshalb ist es auch so schwierig für viele Menschen, sich vorzustellen, dass Frauen genauso wie Männer kämpfen können, eine Waffe tragen können und töten können.
Sprich, Militär und Kriege tragen zur Ungleichheit von Geschlechtern bei. Ein Meilenstein für die Beteiligung von Frauen im Militär war dagegen das Jahr 2000. Die Elektronikerin Tanja Greil erstritt vor dem Europäischen Gerichtshof das Recht von Frauen auf den Dienst an der Waffe. Dadurch habe die Bundeswehr nicht nur den Zugang zu allen Dienstgraden geöffnet, sagt Christiane Bender. Zugleich setzte nach Ansicht der emeritierten Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr Hamburg ein Kulturwandel ein. Sei die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt doch vom Geschlechterstereotyp geprägt gewesen, dass Männer an der Waffe verteidigen und Frauen geschützt werden.
21 Jahre der Öffnung sind doch eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt kommen ja auch die Frauen schon in den höheren Rängen an, die Berufssoldatinnen geworden sind. Das Problem in dieser Phase war, dass die Bundeswehr ihren Personalbestand sukzessive reduzierte. Und das bedeutet ja aus der Männerperspektive, da sind geringere Chancen. Und jetzt muss ich auch noch teilen mit den Frauen. Das hat schon Spannung erzeugt.
Und mit dazu beigetragen, dass heute von 180.000 Soldaten nur 11% weiblich sind. Das sei nicht viel, kritisiert Christiane Bender und blickt auf die neue Rolle der Bundeswehr infolge des Ukraine-Kriegs.
Jetzt in der Zeitenwende steht die Bundeswehr im Zentrum dieser Neuausrichtung der Politik auf eine höhere Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit. Da hilft es nicht, wenn wir eine Bundeswehr haben, die Frauen kein attraktives Angebot macht. Wenn wir die stärken, dann wollen wir auch eine Bevölkerung in der Bundeswehr repräsentiert haben, die auch in der Bevölkerung vorhanden ist. Und da gehören auch mehr Frauen hin.
In der ukrainischen Armee seien immerhin 20% der Wehrpflichtigen und der Freiwilligen weiblich. Außerdem aktuell viele Frauen im Militärsanitätswesen oder in der Kriegswirtschaft aktiv, sagt Karin Hagemann. Dennoch habe auch hier das alte Stereotyp, die Männer kämpfen, die Frauen sind die Opfer, dabei geholfen, einerseits militärische, andererseits humanitäre Kriegsunterstützung zu bekommen.
Also es war auch durchaus im Interesse der ukrainischen Regierung, international dieses Bild zu vermitteln.
Solange Frauen in der Minderheit sind, ändert sich nichts, ist die Historikerin überzeugt. Dass die Bundeswehr ihre Kultur verändern und sich öffnen muss, ist ihrer Ansicht nach jedoch nur ein Teil der Lösung.
Es müssen mehr Frauen, aber auch andere diverse Gruppen aufgenommen werden, damit die Armee die Diversität unserer Gesellschaft spiegelt. Und gleichzeitig muss aber auch in der öffentlichen Diskussion mehr Wissen über die Geschichte von Frauen, Geschlecht, Militär und Krieg vorhanden sein, verbreitet werden und die Diskussion darüber auch verändert werden.
Isabel Fandrich Lautenschläger hat berichtet über weibliche Opfer, männliche Täter. Und Anlass für uns war die Tagung Militär, Geschichte, Geschlecht in Berlin. Jetzt die großen Mühen aktuell um mehr Bürgerbeteiligung für eine stärkere Demokratie. Auch als Erinnerung an Karl August von Hardenberg. Diese Woche vor 200 Jahren ist der preußische Staatskanzler gestorben. Und was er mit unserer Diskussion heute über Bürgerräte oder Bürgerentscheidungen zu tun hat, er hat dazu mit die Grundsteine gelegt, mit seinen preußischen Reformen, die Befreiung der Bauern, die Gleichstellung der Bürger, Verwaltung von Städten durch gewählte Volksvertreter. Und schon Hardenberg war klar, das mit der Demokratie, das wird ein langer Weg. Ein Zitat von ihm von damals.
Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung. Dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist. Die reine Demokratie müssen wir noch dem Jahre 2440 überlassen, wenn sie anders je für den Menschen gemacht ist.
Das Jahr 2440, das haben wir längst noch nicht, sondern 2022. Und tatsächlich, auch heute ist die Demokratie noch eine Dauerbaustelle. Wie können sich Menschen mehr beteiligen, wirklich beteiligen? Womit mühen wir uns da ab? Katja Bülow ist in Rostock dem nicht immer gerade einfachen Weg zu mehr Bürgerbeteiligung nachgegangen.
Rostock, die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns, braucht einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Denn der bisherige Amtsinhaber Klaus Ruhe Madsen hat sich vorzeitig auf einen Ministerposten in Schleswig-Holstein verabschiedet. Beim ersten Wahlgang vor 2 Wochen kamen gerade mal 43,7% der Einwohner, um ihre Stimme abzugeben. Jetzt steht eine Stichwahl an und viele fürchten, dass es dann noch weniger werden. Christina Köbe von der Rostocker Interessengemeinschaft Bürgerbeteiligung überrascht das nicht.
Ich finde, wir müssen uns nichts vormachen. Wir haben im Moment eine Vertrauenskrise in der Demokratie. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und ich finde, es ist relativ deutlich, dass die jetzigen Instrumente, die wir haben, da nicht ausreichen.
Um wieder mehr Vertrauen zu politischen Gremien zu schaffen, ist ihrer Meinung nach Bürgerbeteiligung das entscheidende Stichwort. Ein Ansatz, den die Rostocker Stadtvertreter seit Jahren verfolgen. Und an ihrer Spitze der jüngst ins Nachbarland abgewanderte Bürgermeister Madsen, ein Däne. Er startete den Versuch, ein sogenanntes Folkgemödet, ein Volkstreffen nach skandinavischem Vorbild, in einem großen städtischen Park abzuhalten, um über grundlegende Dinge zu diskutieren. Aber er stieß auf wenig Begeisterung. Nur eine Handvoll Rostocker machten sich überhaupt auf den Weg dorthin. 2019 schon hat die Bürgerschaft, wie die Stadtvertretung in hanseatischen Städten heißt, eigens Leitlinien beschlossen, die den Rahmen für mehr Beteiligung vorgeben. Mittlerweile gibt es sogar einen Beirat und eine Koordinierungsstelle. Und bei einigen Vorhaben werden tatsächlich schon die einbezogen, die davon betroffen sind.
Da könnten Sie sich aussuchen, an welchem Tisch Sie anfangen wollen. Es gibt nachher ein Rotationssystem.
Die Gesellschaft für Stadterneuerung hat im Neubaugebiet Rostock-Lichtenhagen zum Bürgercafé geladen. Um den Park nebenan soll es gehen, erklärt Quartiersmanagerin Lisa Radl. Denn der muss neu gestaltet werden.
Also man hat aktuell große grüne Wiesen und Pflanzen, aber so richtig eine hohe Aufenthaltsqualität hat er noch nicht.
Gekommen sind vor allem ältere Einwohnerinnen wie Gudrun Nimtz.
Ich wohne schon sehr lange in Lichtenhagen und ich möchte auch, dass sich einiges positiv verändert. Dass in Lichtenhagen mehr Veranstaltungen sind, mehr Programme sind und dass man sich auch so ein bisschen geborgen fühlt.
Auch der 17-jährige Schülervertreter Niklas Albrecht findet es wichtig, dabei zu sein.
Naja, weil es ja um die Gestaltung eben um Lichtenhagen geht und ich bin der Meinung, auch wir Schüler oder die jungen Leute sollten mit an der Gestaltung teilnehmen.
Letztlich sind es aber nur 15 Bürger, die mit 15 Planern und Verwaltungsmitarbeitern ins Gespräch kommen. Stundenlang reden sie in kleinen Gruppen über unterschiedliche Schwerpunktthemen. Sie wünschen sich einen Rutschenturm und Klettermöglichkeiten. Von einem grünen Klassenzimmer mit essbaren Pflanzen und Infotafeln zur Tier- und Pflanzenwelt ist die Rede. Von Sportgeräten, Bänken zum Sitzen und Liegen. Für Christina Köbe sind Beteiligungsformate wie diese ein guter Anfang. Aber sie würde gerne noch einen Schritt weiter gehen.
Was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, ist, dass es eben nicht reicht, Leute einfach zu fragen nach ihrer Meinung. Also wenn man sich irgendwie an die Straße stellt und Leuten Fragen stellt, macht man leider auch eine Menge falsch. Weil wenn sie zu einer Veranstaltung zu einem bestimmten Thema einladen, dann haben sie zum Beispiel das Problem, dass die Leute kommen, die sich für das Thema interessieren oder die immer sich für Themen engagieren. Das sind sozusagen die sogenannten lauten Stimmen, was wir nicht böse meinen, aber das ist halt, und das ist kein repräsentativer Querschnitt durch die Bevölkerung. Wir wollen ja auch, dass die Frau, die irgendwie im Schichtsystem alleinerziehend mit Kindern unterwegs ist, trotzdem auch in ihrer Perspektive Berücksichtigung findet. Und die Herausforderung bei Bürgerbeteiligung liegt daran, wie organisieren wir das so, dass das gelingt.
Und auch darüber hinaus gäbe es noch einiges zu beachten. André Bächtiger forscht am Soziologischen Institut der Universität Stuttgart. Er und sein Team haben jüngst mehr als 2000 Deutsche online befragt, wie sie zu Bürgerbeteiligungsformaten stehen. Sein Fazit? Auch sie seien kein Allheilmittel gegen Politikverdrossenheit.
Ich würde mal sagen, es kommt sehr drauf an, wie man das einsetzt. Also Letztlich würde ich sogar sagen, könnte sich die Sache sogar umdrehen, dass man mit mehr dialogischer Bürgerbeteiligung sogar vielleicht mehr Frust produziert, weil dann eben diejenigen, die teilnehmen, sagen, ja, da kommt dann nicht viel raus, da wird nichts umgesetzt und letztlich ist das dann vielleicht nur so ein, das ist top-down gesteuert und letztlich machen die da oben dann doch immer noch, was sie wollen, also hat letztlich keine Wirkung.
Den Bürgergremien echte Entscheidungsgewalt zu geben, damit seien zugleich aber auch viele nicht einverstanden. Insbesondere diejenigen, die darin selber nicht mitmachen können und die dann doch lieber auf ihre gewählten Vertreter setzen. Verzichten sollte die Gesellschaft auf solche Beteiligung trotzdem nicht, sagt der Politikwissenschaftler. Er wünschte sich sogar zusätzliche Formate, beispielsweise echte Gespräche von Abgeordneten mit Wählern, nicht mit Lobbyisten, sondern mit einer Zufallsauswahl. Sein Credo?
Es liegt alles an der guten Organisation und wenn wir wirklich auch gute Diskussionen bewerkstelligen wollen, müssen wir einiges mehr tun, als einfach zu sagen, diskutiert einmal.
Um strukturierter vorzugehen, gibt es in Rostock seit 2020 einen Beirat, der darüber debattiert, bei welchen Vorhaben Bürgerbeteiligung sinnvoll wäre. Und es gibt die Koordinierungsstelle, die dann die Umsetzung organisatorisch begleitet. Zwei Mitarbeiter hat diese Stelle. Einer davon ist der Politikwissenschaftler Sebastian Hempf. Seine bisherige Erfahrung: Der Prozess ist alles andere als ein Selbstläufer.
Also Beteiligung ist natürlich immer etwas, was immer als Mehraufwand gesehen wird. Oh, ich muss jetzt noch zusätzlich zu meiner Arbeit, muss ich jetzt noch diese und diese und jene Punkte berechnen. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ich habe schon genug zu tun, jetzt auch noch das Thema. Aber da sind wir halt eben dabei, auch durch die Koordinierungsstelle zu entlasten und zu sagen, Beteiligung hat die und die Vorteile, weil nämlich im Nachhinein, wenn dann die Bürgerinnen und Bürger auf einen zukommen und sagen, ja, ihr habt uns doch gar nicht mitgenommen, wir wollen das gar nicht so und das geht überhaupt nicht so, dann ist der Aufwand, das alles noch im Nachhinein noch so zu korrigieren, dass alle zufrieden sind, deutlich höher, als wenn wir sagen, wir gehen im Vorhinein auf die Leute zu.
Christina Köbe von der Rostocker Interessengemeinschaft Bürgerbeteiligung ist überzeugt.
Also ich würde sagen, wir sind jetzt nicht Vorreiter. Aber ich glaube, es ist angekommen, dass wir an dem Thema nicht vorbeikommen.
Weil das vielen Kommunen ähnlich geht und weil nicht jeder für sich das Rad neu erfinden müsse, will sie künftig an einer stärkeren Vernetzung arbeiten. Vor dem Reformer Hardenberg hat sie bei alledem großen Respekt.
Weil er hat ja tatsächlich auch über Reformen nachgedacht, darüber, wie man Gesellschaft verändern kann, wie man Dinge entwickeln kann und das auch gemeinsam mit Menschen tun kann. Und wenn man bedenkt, dass es im Grunde jetzt 200 Jahre zurückliegt, diese ganzen Bemühungen, dann ist das ja beeindruckend, was er damals schon gedacht hat. Und natürlich sind wir da heute ein paar Schritte weiter. Es wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
Viel gefordert und beschworen, Katja Bülow über den schwierigen Weg zu mehr Bürgerbeteiligung. Auch, aber nicht nur, zum 200. Todestag von Karl August von Hardenberg. Der Weltklimagipfel in Ägypten, das war kein großer Wurf, ganz im Gegenteil. Und auch bei den bisherigen Klimazielen ist die große Frage, wie sollen denn zumindest die erreicht werden? Auch hierfür braucht Politik Wissenschaft, Wissen darüber, wie konkrete Klimamaßnahmen in einer Gesellschaft am besten umgesetzt werden. Ein Tempolimit zum Beispiel, Energiesparmaßnahmen, Änderungen bei der Ernährung und. Alles Themen mit reichlich Zündkraft, weil sie eben in das Leben von Menschen eingreifen, wie es bisher läuft. Zuständig da auch die Sozialwissenschaften. Aber kommt hierzu aus den Sozialwissenschaften genug Wissen? Ich habe mich darüber heute früh mit Stefan Liebig unterhalten, Soziologe an der Freien Universität Berlin, Professor für empirische Sozialstrukturanalyse und bis vor kurzem Direktor des sozioökonomischen Panels, also der größten repräsentativen sozioökonomischen Langzeitstudie in Deutschland. Und vorneweg mag ich sagen, wir hatten in dem Gespräch einige technische Schwierigkeiten heute früh im späteren Verlauf mit der digitalen Leitung Berlin-Köln und unser Bestes gegeben. Leider war keine Zeit, es zu wiederholen. Wir haben entschieden, es aber trotzdem auszustrahlen, da da sehr viel drin steckt. Auch zur Debatte jetzt in dieser Woche. Aber hören Sie gerne selbst.
Herr Liebig, herzlich willkommen. Ich sag mal zu einer erneuten Reflexion in Sachen Methodik. Wir haben das ja schon einmal zur Pandemie gemacht im Juli.
Ich grüße Sie auch. Hallo.
Vielleicht um klarzumachen, worum es hier geht. Also ein wenig habe ich das ja schon angedeutet. Wo bräuchten wir denn dringend Wissen aus den Sozialwissenschaften zur Klimapolitik? Was sind da Felder?
Also wir haben auf der einen Seite natürlich schon eine Reihe von Informationen und Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung. Aber was wir natürlich unmittelbar benötigen, sind Beobachtungen, wie sich einzelne Haushalte tatsächlich verhalten. Wie sie damit umgehen, dass sie nun in einigen Bereichen auch durch die Klimakrise und durch die damit einhergehenden Veränderungen Verluste in Kauf nehmen müssen und wie sie mit diesen Verlusten umgehen.
Und was passiert, wenn es das jetzt nicht gibt, ja auch zeitnah, nicht erst in 1, 2, 3 Jahren, bis man seine Studien veröffentlicht hat und diskutiert hat?
Also was daraus entstehen kann, ist, dass Politik eben bestimmte Entscheidungen trifft, die möglicherweise nicht von den Bürgerinnen und Bürgern so akzeptiert werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass Politik Maßnahmen auf den Weg bringt, die letztendlich auch ineffizient sind, weil sie zum Beispiel diejenigen, also als Beispiel dieses Gießkannenprinzip, weil sie damit Personen oder Haushalten Dinge oder Unterstützung zuteil werden lässt, die diese Haushalte oder Personen überhaupt nicht benötigen. Oder wo sie sagen, ja, das sind die sogenannten Peanuts. Das heißt, werden Ressourcen oder Mittel, in dem Fall auch Steuermittel, ineffizient eingesetzt. Und fehlen natürlich dann in anderen Bereichen, die möglicherweise wichtiger sind.
Wenn ich das jetzt einmal versuche zusammenzufassen, dann haben wir da sozusagen ein nicht gutes Zusammenspiel. Es fehlt für das aktuelle Handeln aktuelles Wissen. Und deswegen kann das aktuelle Handeln letztlich zu falschem Einsetzen von Geld führen, das man ja sicherlich dann auch für effektivere und andere Maßnahmen noch brauchen könnte. Also genau. Ein Verschleudern in der allerwichtigsten Krise, die wir eigentlich vor uns haben jetzt.
Genau. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Maßnahmen beschlossen werden, die eben dermaßen entgegen der Interessen und der Präferenzen auch der Menschen gehen, dass sie entsprechende politische Reaktionen auch zeigen. Also zum Beispiel im Wahlverhalten.
Vielleicht kommen wir erstmal noch auf den ersten Punkt zurück. Also das Fehlen dieses aktuellen Wissens, dass also da, sagen wir mal, einfach auch keine Grundlage für die Politik da ist. Ist es denn in den Sozialwissenschaften Thema? Also ist man sich dessen bewusst?
Nun, die Pandemie war eigentlich der Aufhänger dafür oder war der Impuls. Die Pandemie war der Impuls, über genau derartige Dinge nachzudenken. Ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob wir viel gelernt haben. Es gibt einige Initiativen, die vor dem Hintergrund auch darüber nachgedacht haben, wie wir schneller an Forschungsdaten in derartigen Krisensituationen kommen. Vor allem auch qualitätsgesicherten Forschungsdaten, die dann auch in die politischen Prozesse und Entscheidungsprozesse mit einfließen können.
Und hat das schon das gesamte Fach durchdrungen? Verspüren Sie sozusagen Erdbebenwellen, dass da der Wille ist, etwas zu ändern?
Nicht. Also ich nehme keine große Bewegung wahr, vielleicht so ausgedrückt. Es gibt Einzelne, denen das bewusst ist. Auch gibt es einzelne Initiativen, aber in der Breite würde ich sagen, ist das nicht wirklich ein Thema.
Handelt es sich dabei aber nicht auch um, ich sage einmal, wenn es eine historische Krise ist, ein vielleicht auch historisches wissenschaftliches Versagen, das dann nicht zu erkennen und breit zu debattieren und schnell zu handeln, denn wir wissen ja alle, Strukturveränderungen brauchen Zeit, methodische Strukturveränderungen vielleicht sogar noch länger, wenn es um einen gesamten Kanon geht. Müsste da jetzt nicht ein Ruck durch das Feld gehen?
Ja, denke ich mir schon, aber ich meine, das sind, ich würde auch so sagen, die Anreize dafür, tatsächlich etwas schnell zu ändern, sind relativ gering. Oder andersrum, man könnte das sicherlich noch mehr befeuern. Da derartige Dinge natürlich immer auch was mit Geld zu tun haben, auch Forschungsgelder, ist das auch, also wenn wir genau darüber nachdenken, wie können wir tatsächlich schnell Daten auf den Weg bringen, ist das auch immer eine Frage, inwieweit Finanzmittel verfügbar sind, inwieweit auch Fördermittel sehr schnell aktiviert werden können.
Und weil technisch nicht alles so optimal war, werden wir dieses Interview auch als Textversion aufbereiten. Und Stefan Liebig und ich haben noch ein ganzes Stück länger darüber gesprochen, inwiefern die Sozialwissenschaften an dieser Lage auch selbst mit Schuld sind. Das komplette Interview hören oder auch lesen können Sie auf deutschlandfunk.de unter Aus Kultur und Sozialwissenschaften dann. Und die Audioversion, die gibt's auch in unserer Deutschlandfunk Audiothek App. Vieles ist aktuell in einer Zeitenwende. Seitdem Olaf Scholz diesen Begriff Zeitenwende geprägt hat, am 27. Februar vor 9 Monaten nach der russischen Invasion in der Ukraine. Zeitenwende, das trifft jede und jeden. Und jede und jeder bringt für den Umgang mit dieser neuen Krise etwas anderes mit. Eigene Sorgen, Ängste, früher Erlebtes. Das Früher, was wir da erlebt haben, wie wirkt sich das jetzt nachträglich auf uns aus? Das war die Leitfrage bei der Jahrestagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung in Bad Homburg. Und Hans Rubinich war für uns dabei und hat Antworten eingeholt.
Mit dem Tagungsthema verbinde ich vor allem einen historischen Bezug angesichts der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, dem Krieg dort. Und dem Thema der Nachträglichkeit, das für uns als Deutsche eine besondere Rolle spielt, weil wir vor nicht gerade kurzer Zeit die Ukraine selber überfallen haben. Und das uns konfrontiert dem Thema der Nachträglichkeit in der Weise, dass wir alte Schuldgefühle in uns wieder wachgerufen fühlen, auf verschiedene Art und Weise in der Gesellschaft kompensiert werden oder auch unaufgearbeitet daherkommen.
Thomas Bayer, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalytik in Jena. Bei dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 kamen etwa 25 Millionen russische Soldaten und Zivilisten ums Leben. Vor allem in der Ukraine kam es zu Massenerschießungen. Das Massaker von Babinja war das größte im Zweiten Weltkrieg in Europa. Was damals passierte, so der Psychologe Thomas Bayer, hätte noch lange nachträglich bei vielen Deutschen Schuldgefühle hervorgerufen. Der Begriff der Nachträglichkeit geht auf Sigmund Freud zurück. Er stellte das Verständnis von Zeit auf den Kopf. Sie läuft nicht nur vorwärts, sondern auch zurück. Freud erkannte, was wir etwa in der Kindheit erlebt haben, wirkt sich auf unsere Gegenwart aus. Umgekehrt wirkt auch die Gegenwart auf unsere Vergangenheit, etwa wie wir sie aus heutiger Sicht nachträglich verstehen, einordnen und interpretieren. Ein weiteres Beispiel?
Denken Sie zum Beispiel an Geflüchtete aus Ostpreußen oder sudetischen Gebieten, die eben vor dem Krieg flüchten mussten, die das an ihre Kinder weitergegeben haben und die wiederum an ihre Enkel und die heutzutage mit Angst auf die aktuellen Ereignisse reagieren und es sich manchmal herausstellt in den Behandlungen auf der Couch, dass solche Einflüsse eine immense Rolle spielen.
Lisa Wertmann-Rech, Psychologin und Vorsitzende der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung.
Das Tagungsthema hat uns ein bisschen eingeholt. Der Begriff Zeitenwende und viele andere beschäftigen uns sehr. Wir haben es natürlich jetzt im Moment in unseren Praxen mit sehr vielen Patienten zu tun, auch jüngeren Alters, die mit vielen Sinnkrisen kommen, die sich zum Beispiel verschrieben haben im großen Engagement für Klimaveränderungen, für nachhaltiges Leben. Und die kommen jetzt doch mit schweren Enttäuschungen und Frustrationen, weil sie große Sinnkrisen erleben und das Gefühl von umsonst. Wenn man sich ins Gespräch begibt mit den Patienten, merkt man doch, dass es auf einen inneren Boden von frühen Prägungen und frühen Erfahrungen stößt.
Das Nachträgliche hat aber nicht nur Einfluss auf den Einzelnen.
Es ist zum Beispiel auch interessant, wenn es zum Beispiel um Geschichtspolitik geht. Ich glaube, da kann man das auch aus einer psychoanalytischen Perspektive sehr deutlich sehen, also dass Erinnerungspolitik sehr davon geprägt ist, von den Interessen der Gegenwart oder das, was auch erinnert werden kann und wie etwas erinnert werden soll.
Meint Christine Kirchhoff, Psychologin und Professorin an der privaten Psychoanalytischen Universität in Berlin.
Ich finde, ein gutes Beispiel ist, dass in Russland die Organisation Memorial verboten wurde. Also da wird, glaube ich, deutlich, wie brisant das Erinnern noch ist.
Memorial ist eine Menschenrechtsorganisation zur Aufarbeitung von Sowjetverbrechen etwa unter Stalin. Timo Stork lehrt an der Psychologischen Hochschule in Berlin. Er forscht über das Erinnern und macht deutlich:
Ich finde, dass es nicht nur eine lineare Wirkung von etwas auf etwas anderes geht. Es macht einen Unterschied, wann ich mich an etwas erinnere, gemessen daran, wie es uns gerade geht, wenn wir uns erinnern.
Das sieht die Psychologin und Hochschullehrerin Christine Kirchhoff ähnlich. Sie verweist beim Thema Nachträglichkeit auf die Arbeiten des Wiener Arztes Sigmund Freud.
Ich glaube, das ist das Spannende an dem, was Freud herausgefunden hat, dass wir auch auf eine im Alltag vielleicht auch gar nicht so sichtbare Art und Weise uns eigentlich immer wieder neu erinnern und damit unsere Geschichte und die Erinnerungen und die Vergangenheit auch immer wieder neu herstellen.
Das Konzept der Nachträglichkeit lässt sich auch auf große aktuelle Debatten übertragen. Etwa wenn das Vergangene in einem guten Licht erscheint und wieder Richtschnur für das Heute wird.
Das war ja zum Beispiel bei Donald Trump sehr plastisch, also zu versprechen, Make America Great Again. Und man sehen muss, er hat nicht trotz solcher Versprechen die Wahl gewonnen, sondern gerade wegen solcher Versprechen. Also weil eine als unbewältigbar erlebte Gegenwart, eine Zukunft, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann, eben auch dazu führen kann, dass man sich flüchtet nachträglich in so eine verklärte Vergangenheit, der einem verspricht, dass es wieder so übersichtlich und gut war, wie es eigentlich nie gewesen ist.
Die Tagung machte deutlich, unsere heutigen Ängste hängen auch mit dem zusammen, was wir einmal als Bedrohung erlebt haben. Diskutiert wurde auch, was uns jetzt helfen könnte. Lisa Wertmann-Rech.
Die psychologische Sicht wäre, glaube ich, die, dass es um den Kontakt und die Beziehung geht. Der Austausch und der Gemeinsinn und das gemeinschaftliche Erarbeiten, Ideen kreieren und ja, im Kontakt miteinander bleiben.
Für den Psychologen Thomas Bayer können wir auch Kraft ziehen aus überstandenen Krisen. So wie einst die ältere Generation nach dem Zweiten Weltkrieg nach ihrer Flucht wieder neue Lebenskraft geschöpft hat.
Was Hoffnung geben kann, weil man zum Beispiel von den geflüchteten Großelterngenerationen auch erfahren hat, dass die diese Flucht überlebt haben und sich neue Existenzen aufbauen konnten in Deutschland und selber wieder generativ werden konnten, selber Kinder hatten, Enkel hatten. Und daraus schöpft man auch aus dieser damaligen Krise Kraft für die Zukunft.
»1979. Das war das Jahr der ersten CD und damit die Geburtsstunde der Digitalisierung auch in der Musik. Eine kleine Revolution. Aber es war auch wieder ein Speichermedium, das keinen ewigen Bestand hat. Wer ein größeres CD-Regal hat noch zu Hause, der kann jetzt abzählen. Im Schnitt ist nur bei jeder 50. CD der Inhalt noch komplett fehlerfrei und jede dritte lässt sich nur noch abspielen, wenn es im CD-Spieler eine gute Fehlerkorrektur gibt.« Ein Datenträger mit begrenzter Haltbarkeit. Das gilt auch für Festplatten, Audiokassetten, Schallplatten oder sogar Papier. Die Folgen? Archivieren ist eine riesige Daueraufgabe. Wie aber können wir unser Wissen, unser Kulturgut bewahren, damit es ihm nicht ergeht wie der CD-Sammlung zu Hause? Birgit Bernhardt und Michael Kuhlmann berichten jetzt in unserem Schwerpunkt heute über die Suche nach dem idealen Datenträger. Und sie beginnen mit einem Ereignis der Antike, das ohne haltbare Datenträger nie überliefert worden wäre.
Vor 2500 Jahren fochten Griechen und Perser in der legendären Schlacht bei den Thermopylen. Aber davon hätte vielleicht niemand je erfahren, wäre das Ereignis nicht kurz darauf in einer Inschrift festgehalten worden. Wanderer, kommst du nach Sparta? Sätze in Stein gemeißelt, knapp und glasklar im Wortlaut, damit noch Jahrtausende später lesbar. Bei jüngeren Aufzeichnungen sieht das anders aus, beispielsweise hier im Radio. Das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt-Main und Potsdam hütet audiovisuelle Schätze aus fast anderthalb Jahrhunderten, von der digitalen Audiodatei bis zur Edison-Walze. Hinnerk Gerkens ist dort Fachmann für Digitalisierung.
Wir sehen das natürlich sozusagen als kulturelles Vermächtnis, als kulturelles Erbe. Das DRA ist ein Rundfunkarchiv, das hat natürlich auch eine starke politische Dimension. ist natürlich einerseits für Historiker interessant, ist aber auch, denke ich, auch für die Gesellschaft wichtig. Das historische Gedächtnis, sage ich mal, was ja durch den Rundfunk auch repräsentiert wird, zu behalten und zu bewahren.
Was es bedeutet, wenn akustische Daten verloren gingen, das kann man mit Reichstagssitzungen der Weimarer Republik illustrieren. Nach 1930 saßen dort im Plenarsaal auf einmal 100 Abgeordnete der NSDAP. Wie die sich verhielten, das können die papierenen Protokollnotizen wie lebhafte Proteste von rechts nur unvollkommen schildern. Man muss es hören, wie die NS-Volksvertreter den Reichstagspräsidenten Paul Löbe und den liberalen Abgeordneten Ernst Lämmer niederzubrüllen versuchten.
Das Wort für die Kriegsteilnehmer aller übrigen Parteien hat Herr Abgeordneter Lämmer. Ich habe für die Kriegsteilnehmer folgender Fraktionen.
Man kann kaum ermessen, wie viel auch für die Wissenschaft verloren ginge, würde das Deutsche Rundfunkarchiv diese Überlieferung nicht mehr bewahren. 1:1 Eindrücke von vergangener Realität, wie sie nur die Tonaufnahme oder der Tonfilm festhalten kann. Umso beunruhigender, wenn hier technische Zeitbomben ticken, wenn solche Quellen verloren gehen. Wohl hatte die digitale Speicherung anfangs den Ruf, Daten unbegrenzt bewahren zu können. Ruprecht Langer, der Leiter des Deutschen Musikarchivs in Leipzig, wiegt allerdings den Kopf.
Als die CDs in den 80er Jahren erschienen sind, wurden die als der Datenträger der Zukunft beworben, weil sie nicht kaputt gehen. Eine Schallplatte hat eine Metallnadel, die die Rille ausschälen kann. Und bei der CD ist es der Laser, der über die Oberfläche gleitet, kontaktlos. Die Idee dahinter war also, man kann eine CD millionenfach abspielen und das schadet der CD nicht. Dass es eben andere Prozesse gibt, vor allem chemische Prozesse, die sehr wohl eine CD zusetzen können, das war tatsächlich erst dann später wirklich bewusst geworden und deutlich geworden, hat sich dann zum Problem herausgestellt.
Deshalb hat das Musikarchiv nach und nach alle seine CDs, 600.000 Stück, auf Archivserver kopiert. Das macht den Bestand zum einen leichter zugänglich für Nutzer. Zum anderen ist das Material damit gesichert, vorerst jedenfalls. Akustische oder audiovisuelle Inhalte der Nachwelt zu erhalten, das ist viel schwieriger, als man glaubt. Ein Lied davon singen können Hinner Gerkens und seine Kollegen.
Im Deutschen Rundfunkarchiv haben wir im Grunde die ganze Bandbreite der Geschichte der Tonaufzeichnung vertreten. Das geht also los 1888 mit Edison-Walzen, von den 1000 Stück im DAA-Lagern, circa 1000 Stück. Dann geht das weiter über Schellack-Bestände. Und dann geht es in die Rundfunkbestände über Weimarer Republik, Reichsrundfunkgesellschaft, wo es denn parallel zu der Entwicklung der akustikmechanischen und elektromechanischen Verfahren auch die elektromagnetische, also die Tonbandaufzeichnung, das geht also so vom 1888 ungefähr bis 1991, also über 100 Jahre Geschichte der Tonaufzeichnung.
Seit über 20 Jahren werden diese Bestände digitalisiert. Etwa 3/4 hat das DRA bislang geschafft. Bis 2034 will man fertig sein. Digitalisiert wird aber auch in Archiven, die papierne Quellen verwahren. Dort hat man es keineswegs nur mit intakten und gut lesbaren DIN A4-Bögen zu tun, die man wie am Fließband einlesen kann. Der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Dr. Frank Bischoff.
Wenn wir den Fall haben, dass die Vorlagen schon geschädigt sind, dann muss man bei der Digitalisierung ganz anders damit umgehen. Wenn wir den Fall haben, dass es sich um Großformate handelt, wir haben also Karten, die sind mehrere Meter lang, dann muss man in der Digitalisierung ganz anders damit umgehen. Dann sind das lauter Einzelprojekte sozusagen, die man bearbeitet. Und wenn wir, denken Sie an Urkunden, wo etwa Siegel dranhängen, denken Sie an Handschriften, wo teilweise mit Blattgold gearbeitet wurde, also Illuminationen oder so, dann sind das für die Digitalisierung ganz andere Aufwände, die eben dann zu einer deutlichen Verlangsamung führen.
So wird es für immer ein Wunschtraum bleiben, womöglich alle Bestände oder auch nur den überwiegenden Teil digitalisieren zu können. Frank Bischoff zufolge hat das nordrhein-westfälische Landesarchiv von seinem riesigen Bestand bislang erst ein Zehntel geschafft. Digitalisierung kostet Zeit und Geld.
Wenn wir jetzt mal eher normale Bestände, Akten, Urkundenbestände, sag ich mal, nehmen, dann können Sie ungefähr rechnen, dass bei den Gesamtkosten, die eine Digitalisierung bereitet, da entfallen ungefähr 50% auf die reine Digitalisierung, 37% entfallen auf die Vorbearbeitung, Nachbearbeitung, auf die Qualitätssicherung und so weiter, diese Begleitarbeiten, die damit eben eine Rolle spielen, Verpackung und so weiter. Und in dem konkreten Fall arbeiten wir auch noch die Metadaten ein bisschen nach, also gehen wir eben in Normdaten rein und das sind dann nochmal zusätzliche 13%.
Metadaten, ein Kernbegriff. Diese Daten beschreiben ein Objekt eindeutig, wie die Archivare sagen. Im Falle eines Presseartikels wären es etwa der Titel, das Datum, der Name der Zeitung und der Name des Autors. Bei Akten auch der Kontext, in dem sie entstanden sind. Ohne die Metadaten und das Wissen um den Kontext hat ein Archivstück wenig Aussagekraft. Frank Bischoff nennt ein fiktives Beispiel aus der NS-Zeit.
Stellen Sie sich vor, Sie finden die Beschreibung einer Verfolgungsmaßnahme. Und Sie haben ein Dokument, was keinen Kontext, keinen Hintergrund zulässt. Das macht doch einen ganz großen Unterschied, ob es hier um eine Beschreibung geht, die ein Antragsteller im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens gemacht hat, der für die Verfolgungsmaßnahme entschädigt werden möchte, oder ob es sich hier um eine staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte handelt, in der Zeugenaussagen drin waren.
Hier entscheidet sich also, ob die künftige Geschichtswissenschaft überhaupt auf solch eine Quelle zurückgreifen kann oder nicht. Besonders sorgfältig müssen alle Beteiligten vorgehen, wenn sie digitale Akten übernehmen. Was früher an Eingangsvermerken und Randnotizen aufs Papier gestempelt oder gekritzelt wurde, das muss man heute sozusagen von Hand digital mit dem Schriftstück verbinden. Und ein uraltes Problem stellt sich nach wie vor. Die Archivare müssen genau entscheiden, was aufgehoben werden soll und was nicht. Speicherplatz in solchen Größendimensionen ist und bleibt teuer. So bewahrt das Landesarchiv NRW nur höchstens 2% der digitalen Akten auf, die heute in den Behörden anfallen. Und überdies stellt sich auch bei digitalen Daten das Problem, sie veralten inhaltlich. Tobias Steinke ist Fachmann für Datenarchivierung in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt am Main.
Wir haben also bei der Deutschen Nationalbibliothek vielfältige digitale Daten, E-Books, E-Journals, Multimedia-CDs, CD-ROMs, Webseiten sogar und anderes. Besonders herausfordernd sind natürlich interaktive Dinge, also interaktive digitale Publikationen, wie sie auf Datenträgern ja auch erscheinen, CD-ROMs, DVDs und so weiter. Da sprechen wir letztlich von Computerprogrammen. Da wäre die Strategie, dass man Emulation nutzt, das heißt alte Systeme auf neuen Systemen mit Hilfe von Software nachbildet und damit ermöglicht, dass man die Inhalte genauso wie früher auf aktuellen Systemen nutzen kann.
Indem man beispielsweise ein EDV-Betriebssystem aus den 80er oder 90er Jahren nachbildet.
Die andere Strategie ist Migration und meint Dateiformatkonvertierung. Und das ist dann natürlich auch etwas, was für Musik grundsätzlich relevant ist. Das heißt, Dateiformate rechtzeitig, solange man sie noch mit aktuellen Systemen nutzen kann, in ein Dateiformat zu konvertieren, was man mit voraussichtlich den aktuellen Systemen eine Zeit lang nutzen kann.
Damit ist buchstäblich auch das Zeitalter vorbei, in dem es nur auf den physischen Datenträger und seine Stabilität ankam. In den Rundfunkarchiven hat man diesen Schritt in den letzten 10 Jahren vollzogen. Ein regelrechter Durchbruch. Denn wenn künftig ein Audio- oder Videodateiformat veraltet, und das blüht buchstäblich jedem heute noch so gängigen Format, dann wird man Dateien dieses Formats automatisiert in ein neues Format überführen können. Statt langwieriger und personalintensiver Überspielungen wird es nur mehr ein paar Mausklicks brauchen. Bei anderen Archivalien allerdings gestaltet sich das weit schwieriger. Frank Bischoff vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen.
Ich nehme ein triviales Beispiel. Nehmen Sie an, Sie wechseln eine Excel-Tabelle in ein PDF-Format. Wenn Sie in der Excel-Datei Formeln Berechnungsformeln drin hatten, dann sehen Sie die unter Umständen in dem PDF-A-Dokument gar nicht mehr. Wir reden an der Stelle von signifikanten Eigenschaften, die dann eben von Archivaren geprüft und festgelegt werden. Und da müssen wir dann entscheiden, was sind die signifikanten Eigenschaften, die zum Verständnis dieses Dokuments unabdingbar sind und die erhalten werden müssen.
Was nicht erhalten werden kann, das müsse dann zumindest genau dokumentiert werden, damit auch Archivnutzer in 100 Jahren noch nachvollziehen könnten, was erhalten geblieben sei und was nicht. Auch wenn Wissenschaftler dann nur mehr die Verluste werden betrauern können. Ohne Migration aber wird es künftig nicht gehen und damit nie ohne Kompromisse. Es sei denn, womöglich, man greift auf ein besonders altes Speichermedium zurück, eines, das aber kurioserweise erst seit kurzer Zeit erforscht wird, die DNA. Archivieren per DNA, damit befasst sich beim Europäischen Molekularbiologischen Labor in Heidelberg Professor Jan Korbel, Leiter der Abteilung Datenwissenschaften. Korbel hebt hervor, dass man so im kleinsten Maßstab viel Information unterbringen könne.
In ca. 1 Gramm DNA kann man 1 Petabyte an Daten speichern. Viele wissen, was 1 Gigabyte ist. Ja. 1 Petabyte ist 1 Million Gigabytes. Man kann sehr dicht speichern, man kann auch sehr langfristig speichern. Ja, DNA existiert wirklich, seit es einzellige Lebewesen gibt. Die ist also sehr stabil. Es ist schon das Erbgut von Neandertalern untersucht worden. Also DNA hält sich sehr lange. Die hält sich wahrscheinlich länger als die Evolution von Menschen.
Wenn man gewisse Regeln beachtet. Es ist also wieder ähnlich wie beim Magnetband oder beim Pergament.
Wasser ist in der Tat auch für DNA schlecht. Also Wasser kann auf die DNA mutierend wirken. Man muss die DNA also trocken halten. Im Idealfall hält man sie auch im Dunkeln, denn auch Licht kann zu Veränderungen auf der DNA führen. Das kennen wir alle vom Sonnenbrand, der ja unsere Zellen schädigen kann, auch die DNA. Trockenheit wäre also gut, Dunkelheit wäre gut. Im Idealfall würde man es auch noch kalt halten. Wenn alle 3 Sachen erfüllt sind, man hat es trocken, man hat es kalt, man hat es dunkel, dann hält das über 100.000 von Jahren.
Potenziell also ein großer Fortschritt, etwa gegenüber der massenhaften Archivierung auf permanent tiefgekühlten Mikrofilmen. Auch was die künftige Lesbarkeit angeht, zeigt sich Jan Korbel optimistisch.
Wir werden sicherlich nicht verlernen, die DNA zu analysieren, jetzt wo wir es einmal gelernt haben. Wir werden also in mehreren 100 Jahren immer noch DNA analysieren. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. In einigen 100 Jahren wird wahrscheinlich außer einem Geschichtswissenschaftler keiner mehr wissen, was eine Kassette ist. Möglicherweise wird man auch nicht mehr wissen, was eine CD ist, aber DNA wird man noch kennen.
Wohl schützt auch das Medium DNA nicht davor, dass irgendwann doch jemand anfängt, seine Daten nur noch verschlüsselt zu speichern. Geht der Schlüssel dann einmal verloren, sind die Informationen nicht mehr lesbar, der DNA-Speicher ist wertlos. So appelliert Jan Korbel an alle Beteiligten, dass die Codierung quelloffen zum Nutzen aller gehalten werden müsse. Den Archivaren wird also bis auf Weiteres nicht langweilig werden. Aber sie haben gute Chancen, ihre digitalisierten Bestände zugänglich und nutzbar zu halten. Am zukunftssichersten scheint aktuell wohl die mehrfache Speicherung auf gespiegelten Servern. Verloren gehen wie einst antike Inschriften kann dann nichts mehr. Aber es gilt, beim Wandel der Dateiformate am Ball zu bleiben. Sich bequem zurücklehnen und zum Beispiel den archivierten Klängen lauschen, das wird nie gehen.
Das war's für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war heute das dänische Duo Svaneburg Kardyb. Ihre neue Platte jetzt aus dem November, Over Tage heißt die, also auf Deutsch, über den Dächern.